Tja, liebe Wahlgemeinde, manchmal muss man einfach springen, wenn die Sache fliegen soll. Wie eben der Protagonist, der seine Flugangst schließlich überwindet. Und solche Sprünge sind ja manchmal so biografische Wendepunkte in unserem Leben. Ich denke, wir erinnern uns an solche Punkte in unserem persönlichen Leben. Nicht jeder springt in einen Helikopter, mancher vielleicht erstmal über den eigenen Schatten, aber es könnte dennoch der Beginn eines neuen Abenteuers sein, möglicherweise des Abenteuers unseres Lebens. Ich möchte heute von jemandem berichten, wo die Wahrscheinlichkeit, dass er noch einmal zu neuen Abenteuern aufbrechen könnte, denkbar gering ist. Vielleicht noch geringer als bei dem Typen eben mit der Angststörung im Film. Unser Mann hier hat nämlich ein viel größeres Problem. Der sitzt im gemachten Nest. Alles ist geregelt. Er hatte gut geerbt. Und er war in dem Alter, wo man es ruhig angehen lässt. Man möchte so auf Golf spielen und Altherrenclub tippen, nicht? Doch hören wir mal rein, ich lese aus der Genesis im 12. Kapitel. Da heißt es, und der Herr sprach zu Abram, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen. Und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hat. Und Lot zog mit ihm, sein Neffe. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Hier ist einer, der hat sein Leben gelebt. Und der Geist Gottes, der Geist der Leben schafft, kommt überraschend vorbei und sagt, Abraham, Überraschung, wir zwei haben jetzt noch richtig was vor. Das ist jetzt noch nicht das Ende der Fahnenstange, sondern jetzt geht's für dich erst richtig los. Ich will dein Leben mehren. Ich habe eine Perspektive für dich. Ich zeig dir jetzt noch mal was ganz anderes. Etwas, das nicht in deinen Möglichkeiten steht, etwas, was du nicht im Rahmen deiner bisherigen Lebenserfahrungen abschätzen kannst. Aber glaub mir, da ist richtig Musik drin. Gott begegnet uns hier als Gott des Abenteuers. Er fordert jemanden, der sich eingerichtet hat, heraus, sich, wie es so schön heißt, den Herausforderungen des Lebens nochmal zu stellen, es ihnen noch mal so richtig zu zeigen. Wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, da wohnen dann zwei Seelen in unserer Brust. Die eine sagt, ich setze doch hier nicht alles aufs Spiel. Was ich habe, das habe ich. Lieber den Spatz in der Hand, nicht, als die Taube auf dem Dach. Aber dann gibt es auch diese andere Stimme, nicht, diese tiefe Sehnsucht, die sagt, das soll es jetzt gewesen sein. Frisch im Ruhestand und jetzt soll ich hier in meiner Butze alt werden und einsam abwarten, bis der Tod kommt. Nichts hinterlassen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich nehme noch mal eine neue Herausforderung an. Ich glaube, dass Gott es gut mit mir meint und Gelegenheiten schenkt, etwas von dauerhaftem Wert zu schaffen. Irgendwas, was mich so tief befriedigt und dass mein Namen auch vor den anderen Menschen irgendwie nochmal bedeutungsvoll werden lässt. Dass ich so gesehen werde für das, was ich bin. Und ich denke mir, mit diesen beiden Stimmen sitzt der Abraham da und denkt, gehen oder bleiben. Tja, wir haben die Geschichte gehört, der Kerl rafft sich tatsächlich auf, er geht los. Folgt diesem Geist, ist sozusagen der erste Nachfolger der Geschichte, auch wenn das Konzept Nachfolge erst 2000 Jahre später durch Jesus populär wird. Und wir kriegen ganz nebenbei mit, dass sich Gott hier in seinem Wesen als Vater offenbart. Denn das ist ja das Wesen der Vaterschaft, was hier Abraham widerfährt. Die ermutigende Stimme und der Impuls, der ein Kind dafür belohnt, sich freiwillig der Herausforderung der Weiterentwicklung zu stellen, zu reifen, mit Drachen zu kämpfen, anstatt Sicherheit und hedonistische Selbstbefriedigung oder Macht zu suchen. Und dann kommt das Kind mit aufgeschürften Knien nach Hause und die Mama schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, umgekehrt wäre es ungesund. Aber der Junge strahlt und sagt, heute habe ich es endlich geschafft. Ich bin mit meinem BMX-Rad 2 Meter über diese Rampe gesprungen. Denk dir, 2 Meter. Vater und Sohn sind sich einig, scheiß auf die Knie. Es geht um den Sprung, nicht? Das ist Abenteuer, das gehört so. Abraham macht im Grunde genau das Gleiche. Aber er erlebt das Abenteuer für die großen Jungs. Er schließt einen Bund mit dem Geist der Wahrheit. Mehr Abenteuer geht nicht. Stell dir das vor, du stellst dich dieser Challenge einfach mal auf all die Lügen und die Notlügen und die Lebenslügen und was da sonst noch an Unwahrhaftigkeiten in unserem Portfolio sein sollte, allen Ernstes mal zu verzichten. Wo du sonst nämlich so strategisch immer wieder gemeint hast, die Wirkung der Wirklichkeit so ein bisschen abfedern zu können. Wir kennen das ja alle, nicht? Geschichten von der Art. Wer war denn das? Wer hat das Eis aus dem Kühlschrank genommen? Keiner war's. Das verschwindet einfach so. Und die Mutter klebt schon so verzweifelt so ein Post-it an den Kühlschrank mit dem Satz, nicht Gott sieht alles. Nicht um die Durchblutung in den Gewissen anzuregen. Und am nächsten Morgen klebt noch ein Post-it da. Da steht drauf, aber er petzt nicht. Ja? Abraham erlebt seine große Wahrheitschallenge in Ägypten. Da wirft der Pharao einen Blick auf seine hübsche junge Frau und der Pharao hat dieses Funkeln in seinen Augen und Abraham weiß, oh oh, er will und er kann. Und ich bin gerade in großer Gefahr. Und da kommt ihm ein Gedanke, ich gebe sie einfach als meine Schwester aus. Dann stehe ich nicht mehr im Weg. Nicht, das mildert das für mich so ein bisschen ab. Der Pharao kriegt, was er will. Der nimmt sich ja eh, was er will. Und meine Frau, ja meine ich, Verlust ist immer. Nicht der Pharao freut sich über das frische Schnittchen an seinem Hof, überhäuft Abraham mit Geld. Was soll man sagen? Leute haben schon für weniger gelogen, muss man zugeben, nicht als für den Erhalt ihres Lebens und einen Haufen Geld. Naja, aber umgekehrt muss man sagen, was hat Abraham dabei auch alles verloren? Das Vertrauen seiner Frau zu ihm als Schutzmacht dürfte erstmal gründlich zerstört worden sein. Und überhaupt verzichtet ein Lügner ja auf all diese Veränderungsmöglichkeiten, die sich durch diesen Geist ergeben hätten, wenn er die Wahrheit gesagt hätte und sich den Chancen gestellt hätte, die notwendige Veränderung an seinem Leben ihm dann geboten hätten. Ein Mensch, der die Lüge lebt, lebt ja nicht sein eigenes Leben, sondern das Leben der Lüge. Und indem Abraham den Bund mit dem einen wahren Gott schließt, schwört er, nach der Wahrheit zu leben und jegliches Risiko einzugehen, was ihm auf dem Weg der Wahrheit begegnet, anstatt das Ziel der Täuschung anzustreben. Genau darin besteht jetzt das Abenteuer seines Lebens. Denselben Zusammenhang beleuchtet Jesus, wenn er sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Und man möchte mit Blick auf Abraham ergänzen, aber erst, wenn sie mit dir fertig ist. Es ist nämlich dann der Pharao selbst, der ihn konfrontiert. Der sah sich nämlich mit den Konsequenzen der gelebten Lüge konfrontiert, in die er nun selber auch hineingezogen war. Nicht Lüge schafft Fakten, sie schafft Lügengespinste. Nicht? Gott hat ihn mit Pocken überzogen, um ihm zu signalisieren, hier läuft ein ganz krankes Ding ab. Diese Frau ist in Wahrheit gar nicht zu haben. Abraham lernt an diesen Herausforderungen ziemlich langsam. Er wird dasselbe Problem nochmal später haben. Aber der Geist der Wahrheit führt ihn weiter. Er lernt von dem väterlichen Geist, dass die Wahrheit nicht allein da Vorrang beansprucht, wo sie unsere Bequemlichkeit gefährdet, sondern selbst dann, wenn damit ernsthafte Probleme entstehen. Und im Grunde müssen wir auch eines zugeben. Eigentlich sehnen wir uns nach Problemen. Eigentlich wissen wir, dass es vollkommener Unsinn ist, wenn uns vor allem in der Politik versprochen wird, dass das Paradies auf uns zukommen würde, wenn wir all unsere Bedürfnisse zuverlässig befriedigen. Stimmt doch gar nicht, nicht? Das ist doch so, wenn wir zum Beispiel so ein romantisches Abenteuerdrama gucken oder einen Geheimagenten- oder Superheldenfilm, nicht? Wenn der Hauptakteur, der jeder gerne wäre, ja, der setzt doch alles für den größtmöglichen Gewinn aufs Spiel, nicht? Und da fiebert man mit und dann hofft man, dass er schafft, dass er durch das Problem durchkommt. Und wir würden uns doch so einen Film niemals angucken, wenn da nicht irgendein ernsthaftes Problem drin wäre, was dann schließlich gelöst wird. Nicht, das ist die Spannung, die wird erzeugt durch das Problem und am Ende wird sie einer Lösung zugeführt und wir sind total begeistert und feiern das als die Erlösung. Und da stellt sich die Frage, sind wir denn Kinder, die sich darauf verlassen, dass andere unsere Not ständig lindern und uns mit allem Lebensnotwendigen versorgen? Hängen wir irgendwie so einer infantilen Schlaraffenland-Utopie an, wo uns die gebratenen Hähnchen ins Maul fliegen? Oder sind wir die Männer und Frauen, die es mit der Welt aufnehmen, die dem väterlichen Abenteuergeist folgen und diese Welt in eine himmlische Ordnung verwandeln wollen? Ja, und um diesem Geist zu folgen und nicht falsch abzubiegen, tut Abraham jetzt was, das ist ziemlich merkwürdig auf den ersten Blick. Immer wieder weiht er unterwegs so Aufenthaltsorte seinem Gott. Er verortet sich also neu auf seinem Weg, indem er sich auf das Höchste, auf den Höchsten ausrichtet. Also er schärft, würde man vielleicht sagen, seine Zielsetzung und bringt dazu ein Opfer dar, als wolle er sich klar machen, wenn ich mich am Höchsten orientiere, wenn ich meinen Weg gehe, dann erfordert das auch Opfer, nicht? Kann man sich leicht klar machen, ich kann ja nicht alles machen, nicht? Ich kann nicht in mehrere Richtungen gleichzeitig gehen. Wenn ich den einen Weg gehe, muss ich den anderen auslassen, geht ja nicht anderes. So, also hier geschieht so eine Art Rechenschaftslegung. Welche Werte habe ich? Was ist absolut wichtig? Was kann auch weg? Und ich beneide Abraham um diese Fähigkeit, mitten im Alltag innezuhalten und zu sagen, Moment, was ist eigentlich wirklich wichtig? Wofür lohnt es sich überhaupt loszugehen? Welche Wertehierarchie habe ich? Was ist mir heilig? Nicht? Und das ist doch 10-mal besser, als sich von den kleinen und großen Lebenslügen einlullen zu lassen und dem Ende entgegenzudämmern. Abraham zielt hoch, ja, das macht er. Aber darum erlebt er das Abenteuer seines Lebens. Darum wird er auch bald einen neuen Namen bekommen, weil der Ruf Gottes zu seiner Berufung wird. Ich lese 5 Kapitel weiter, jetzt sind wir in Kapitel 17. Abraham ist jetzt inzwischen 99 Jahre alt. Da erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin der allmächtige Gott. Wandle vor mir und sei fromm. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über alle Maßen mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete weiter mit ihm und sprach, siehe, ich habe meinen Bund mit dir und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Und ich will dich sehr fruchtbar machen und ich will aus dir Völker machen und Könige sollen von dir kommen. Abrahams Geschichte ist nicht zufällig die erste nach der Katastrophe der Chaosflut, der Sintflut und dem babylonischen Aufstieg der tyrannischen Herrschaft. Abraham ist das Individuum, das Dinge auf ewig in Ordnung bringt Nachdem Kains Erben, nicht, wir erinnern uns an den letzten Wahlsonntag, die Welt durch Hybris, Groll und Ressentiments Richtung Abgrund geschoben haben. Und zu dieser Wiederherstellung gehört auch, dass er den Erfolg seiner Nachkommen sicherstellt. Abraham, der dem väterlichen Geist des Abenteuers folgt, soll nun, konsequenter geht's gar nicht, selbst zum Vater werden. Sogar zum Vater vieler Völker. Das bedeutet sein Name, Abraham, Vater vieler Völker. So, und der Weg dorthin, der gerät zur echten Prüfung. Prüfungen, die gehören zum Abenteuer dazu, das kennen wir nicht. Bevor der Prinz die Prinzessin bekommt, muss er erst den Drachen töten oder durch die Hecke durchdringen oder das Rätsel lösen. Nicht? Und Abraham und Sarah spüren 25 Jahre lang dem Geheimnis und Rätsel ihrer Generativität nach, um es mal so abstrakt zu sagen. Ja, also werden wir Kinder haben, fragen die sich. Nicht, werden wir etwas Fruchtbares zur kommenden Generation beizutragen haben? Wie soll sich die Berufung unseres Lebens erfüllen? Vater und Mutter vieler Völker zu sein, wenn es noch nicht mal mit dem ersten Kind klappt. Wie das so ist bei den großen Zielen, nicht? Der erste Schritt ist oft der schwerste. Abraham droht bereits, seine Prinzipien anzupassen. Das ist ganz niedlich in der Geschichte zu lesen. Ich fängt dann so an zu überlegen, ich sollte das Leben so mit meiner Ehefrau klappen. Braucht es vielleicht Ersatz? Soll das Kind der Verheißung zum großen Volk vielleicht mit meiner Nebenfrau entstehen? Nicht, er fängt schon an zu verhandeln im Grunde genommen. Und schließlich erfüllt sich doch das große Ziel. Das Abenteuerleben bringt den Sohn der Verheißung. Seine Frau Sarah wird schwanger. 100-jährig schließt Abraham seinen Isaak in die Arme. Doch das war nicht die letzte Prüfung. Die ultimative Prüfung wartet noch. Kaum hat er ihn, den lang Ersehnten, soll er ihn wieder losgeben. Abraham soll seinen einzigen Sohn opfern, den Sohn der Verheißung. Er soll sein Wertvollstes dem noch Höheren opfern, dem Höchsten. Gott, der ihn prüft und genau das von ihm fordert. Es gehört zum Abenteuer unseres Lebens hinzu, dass wir immer wieder geprüft werden. Wir werden gefragt, was ist dir eigentlich wirklich heilig, jenseits der Bekenntnisse, die du ja oft leichter über die Lippen bringst, als in die Tat umzusetzen. Was ist dir wirklich heilig? Was ist dein höchster Wert, für den du alles zu geben bereit bist? Ich musste, als ich darüber nachdachte, über die Szene, musste ich an Schachspielen denken. Ich habe gelernt, die Dame ist die wertvollste Figur im Spiel. Die ist so wertvoll wie ein Turm und ein Läufer zusammen. Niemals, niemals opferst du deine Dame. Mit einer Ausnahme. Für den Sieg. Warum das? Der Sieg ist das ultimative, das, wenn man so will, heilige Ziel, das höchste, der höchste Wert des Spiels. Du willst gewinnen, klar. Nicht? Du spielst Schach, um den Gegner irgendwie niederzuringen. Ja, und was ist dein höchster Wert im Spiel des Lebens? Folgst du dem Geist der Nachfolge und des Abenteuers? Nimmst du dein Kreuz auf dich für den großen Sieg? Oder glaubst du vielleicht an den Geist der Bequemlichkeit, des geringsten Widerstandes und der bequemen Lüge? Dann bleibst du sitzen. Dann wirst du den Drachen nicht töten und die Prinzessin nicht bekommen. Die Geschichte von Isaaks Opferung, die Bereitschaft zur Hingabe des einzigen Sohnes, ist der Gipfel der Liebe zum Heiligen. Abraham wäre dazu bereit gewesen, aber Gott lässt es nicht so weit kommen und opfert stattdessen seinen eigenen Sohn. Jesus, das ist die Geschichte des Kreuzes, in der Gott seine grenzenlose Liebe zum Menschen erweist. Und das menschliche Pendant zu dieser Opferbereitschaft finden wir vielleicht in Michelangelos berühmter Pietà. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Nicht Maria, die Mutter des Erlösers, schaut in Frieden und Demut auf den gebrochenen Körper ihres Sohnes, des gekreuzigten Jesus. Was für ein Bild, nicht? Die gute Mutter gibt ihr Kind hin, auf das es von der schrecklichen Welt zerbrochen wird. Es ist die Aufgabe aufopferungsvoller Eltern, ihr Kind zu ermutigen, dass es seine Bestimmung erfüllt, koste es, was es wolle. Der Preis ist immer Leiden und manchmal sogar Tod. Und gibt es eine größere Liebe als die, die bereit ist, ein Kind für das Höchste zu opfern, weil es darin das Leben findet, für das es sich dann auch wirklich zu leben lohnt? Würden das nicht alle Eltern tun? Die traurige Wahrheit, viele Eltern opfern ihr Kind für einen weit niedrigeren Wert. Ich denke an all die überbehütenden Elternhäuser, die nach eigenen Angaben alles für ihre 1,36 Kinder tun würden und ihnen darüber verwehren, eigene Schritte in die Welt zu gehen und das Abenteuer ihres Lebens zu erleben. Die überbehütende Mutter, ein wichtiges Motiv in der Psychologie, ist das Gegenbild der Pieta, wenn man so will. Sie opfert das Kind nicht dem Leben, indem sie ihm hilft, seine Berufung zu finden, sondern sie opfert das Kind für sich selbst, indem sie es an sich bindet und damit paradoxerweise zu seinem ja gefährlichsten und zerstörerischsten Feind werden kann. Die gute Mutter ist bereit, ihr Kind Gott zu opfern, weil das Niedere dem Höheren nie übergeordnet sein darf. Und zum anderen, weil ihr Kind in der Nachfolge Gottes seine Erlösung finden wird. Gott tut dasselbe mit seinem Sohn. Und wozu hat das geführt? Lass uns überlegen, nicht? Zur Neuordnung der Welt, zum Ende der Herrschaft des Todes. Die Hölle wird besiegt und die sündigen Nachkommen Adams mit ihrem himmlischen Vater versöhnt. Der beste Weg, das geliebte und so lange versprochene Kind wirklich zu bekommen und zu behalten, ist, wie Abraham es tut, es dem Geist darzubieten, der zum Abenteuer des Lebens ruft. Und das passiert gar nicht so selten, dass Eltern ihr Kind durch ihre Liebe nahezu erdrücken und dann, wenn es Schritte der Eigenständigkeit gehen will, dies beleidigt als so ein Zeichen des Undanks oder der Ablehnung missdeuten. Ganz perfide, man stellt dann das eigene Märtyrertum, die eigene Tugendhaftigkeit des Mitgefühls öffentlich zur Schau. Das ist das schreckliche Ziel der Hexe in ihrem allzu wunderbaren Pfefferkuchenhaus im Wald, die sich vorgenommen hat, Hänsel und Gretel zu verschlingen, als diese von ihrem Vater verlassen werden, also der väterliche Geist ist weg. Erst mästen, dann fressen. Das ist der ödipale Albtraum in seiner ganzen schrecklichen Realität. Das ist die Katastrophe eines entsetzlich fehlgeleiteten Mutterinstinkts, das Grauen des Mitgefühls, wenn es unangemessen an die höchste Stelle gesetzt wird. Das ist die Manifestation der hochmütigen Sünde Evas. Es ist eine ganz schreckliche Sache, seinen Sohn oder seine Tochter Gott als Opfer anzubieten. Aber es nicht zu tun, ist geradezu höllisch. Eine Opfergabe an den dunkelsten Abgrund. Eltern, die ihr Kind um jeden Preis beschützen wollen und dabei eine zunehmend schädliche und kontraproduktive Abhängigkeit aufrechterhalten, gefährden die Seele des Kindes und verdammen es zu ewiger Unsicherheit, zu Angst, zu Hoffnungslosigkeit, zu bitterstem Groll und Selbsthass, wie es die Signatur der Erben Kains ist. Übergeben wir unser Kind stattdessen Gott und damit seiner Bestimmung zum Abenteuer, dann werden wir das Glück verspüren, nicht an seinem körperlichen oder geistigen Tode mitschuldig zu sein. Hartes Thema. Gott ist nicht zufällig der Vater, der seinen eigenen Sohn für das opfert, was wirklich heilig ist. Der Sohn wird durch den Vater, der bereit ist, das Richtige zu tun, in die richtige Ordnung gebracht und gerecht gesprochen. Es scheint mir deshalb auch von einem anderen Glauben, einem anderen Geist und einem anderen Gott zu zeugen, wenn Menschen meinen, Gott als ein weibliches Prinzip, als Geistin oder was auch immer anzurufen. Unser Gott ist nicht deshalb der Vater im Himmel, weil irgendwie ein paar mürrische Männer keinen Bock auf Frauen hätten, sondern weil Jesus ihn Vater genannt hat und seine Jünger zudem mit diesem typisch väterlichen Geist der Ermutigung zum Abenteuer des Lebens in die Nachfolge herausgerufen hat. Darum sind wir auch Ekklesia, Kirche, zu Deutsch die Herausgerufenen, weil wir von diesem Geist in die Welt geschickt werden. Ja, und wer nur einen Hauch Ahnung von der vorderorientalischen Religionsgeschichte hat, wird nicht übersehen können, dass die dort vorkommenden Muttergottheiten, die gibt's wirklich, vom Gott der Bibel und diesem ordnenden und ermutigenden Geist ferner nicht sein könnten. Aber zurück zu Abraham und Sarah. Die hätten allen Grund gehabt, den einzigen Nachkommen, den sie hatten, zu verhätscheln und ihn dabei zu verschlingen. Sie hätten leicht ein Übermaß an Fürsorge, in Wirklichkeit egozentrische Gier, vor sich selbst rechtfertigen können. Sie hätten aus ihrem privilegierten und glücklichen Sohn ein wahrhaft narzisstisches Problem machen können. Sie taten es uns zum Beispiel und Gott zum Lobe glücklicherweise nicht. Mit 127 Jahren stirbt Sarah, mit 175 Abraham. Ihr Abenteuer zeigt sich nicht im bloßen Verweilen im Paradies, der infantilen Versorgung und Sättigung. Ihr Abenteuer ist eine Abfolge von immer neuen Reisen zu immer besseren Orten, zum erfülltesten aller möglichen Leben. Und der Geist des Vaters erfüllte Abraham, den Vater vieler Völker. Für uns als Christen ist er zum Vater des Glaubens geworden, zum Glauben an das Abenteuer, einen Bund mit dem Höchsten einzugehen, der zum Zeichen seiner Vertragstreue mit seinem Sohn Jesus den lebensstiftenden Einsatz brachte, der ein für alle Mal Gültigkeit hat. Opfer gibt's nicht mehr, nicht das kultische Opfer im Gottesdienst ist abgeschafft, aus gutem Grund, haben auch keine Priester mehr. Und an seine Stelle ist unsere Berufung als Abenteurer des Heiligen getreten. Wir sind Abenteuer des Heiligen. Und das sage einer, christlicher Glaube sei langweilig. Das Gegenteil ist der Fall. Komm mit ins Abenteuerland. Amen.